Tag zusammen und herzlich willkommen zur Ruhrfrequenz, dem Podcast der SPD-Fraktion im Ruhrparlament. Und heute zu Gast unser neuer Regionaldirektor Gerald Dünn.
Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung.
Ich freue mich, dass du dir die Zeit dafür nimmst,
denn aber sehr gerne.
Ich kann mir vorstellen, die Zeit, du bist jetzt schon mittendrin, wird langsam eng, oder?
Die Kollegin, die für mich den Kalender führt, schreit jetzt immer nächstes Jahr und wir haben jetzt gerade den 1. September quasi vor der Brust. Also ja, es ist viel, die Tage sind gut gefüllt, aber es macht eben auch großen Spaß und deswegen kommt es einem nicht anstrengend vor.
Aber darf ich mit meiner Eröffnungsfrage einsetzen, die ich mir natürlich vorher ausgedacht habe, aber die kommt wirklich von Herzen. In meinem Job, in meinem Leben hatte ich immer irgendwie das Glück, mit Menschen zu sprechen, die auch wirklich erfolgreich sind. Und da habe ich so ein bisschen dieses Starstruck habe ich verloren. Also ich bin jetzt nicht mehr leicht zu beeindrucken. Aber wenn man sich deine Biografie anschaut, meine Herren, ja, Landesvorsitzender der SPD in Niedersachsen, du warst im Bundestag, du warst im Europaparlament mal kurz, du warst natürlich ganz besonders herausragend Wirtschaftsminister in NRW. Jetzt hast du die Aufgabe genommen, eins der großen Zentren europaweit hier zu managen. Was treibt dich an? Du bist auch noch Volljurist. Was treibt dich an? Was gibt dir die Energie?
Ich glaube, dass es Neugier ist. Ich bin gespannt auf neue Sachen. Ich bin gespannt darauf, Sachen kennenzulernen. Und ich habe tatsächlich als relativ junger Mensch, ich glaube, ich war aber noch so im Studium, also auch noch in so einer persönlichen Findungsphase. Das ist kein wirkliches Motto, aber so als Grundgedanken habe ich eigentlich vor mir immer, wenn ich etwas sehe, dann will ich da auch rein. Ja. Ich mag nicht, wenn Bereiche mir gegenüber verschlossen sind, sondern ich habe dann eben diese Neugier, also das wache Interesse, Dinge kennenzulernen und so hat sich das eigentlich durch mein Leben gezogen, dass ich gesagt habe, oh, da passieren Dinge an anderer Stelle, dann musst du auch an die andere Stelle mal hingehen und gucken, dass du da entweder die Tür selber öffnest oder sie vielleicht auch mal eintrittst oder jedenfalls da hinkommst. Also als ich in Brüssel war, das waren ja 5 Jahre ungefähr, von 2000 bis 2005 hatte ich das Gefühl, das ist eine super wichtige Aufgabe, würde ich auch heute immer noch bestätigen. Ja. Aber da passierten gerade Dinge in Berlin, wo ich sagte, ich muss nach Berlin. Ja, da sind für meine Leute im Wahlkreis, in meiner Heimat damals, noch wichtigere Dinge zu entscheiden, noch direktere Dinge, die mehr konkrete Auswirkungen haben. Und dann wollte ich halt dahin. So, und so hat sich das immer in meinem Leben ergeben, dass ich ein paar sehr unterschiedliche Sachen machen durfte. Und ich bewundere Leute, die 40 oder 45 Jahre einen Arbeitgeber haben, eine Tätigkeit haben. Weil das kann ja auch etwas sehr Erfüllendes sein. Ja? Also es geht gar nicht darum, dass das eine gut ist und das andere schlecht. Für meine innere Struktur, für meine, vielleicht nennt man das dann Persönlichkeit, ist Abwechslung, ist neues Erleben total wichtig. Daran gehe ich gerne auf.
Kannst du daraus dann direkt die Kraft auch wieder im Umkehrschluss schöpfen? Ich meine, was du machst, braucht ja schon ein hohes Maß an Energie, Ehrgeiz auch, Resilienz. Ist das miteinander verquickt oder trennst du das und sagst, okay, ich brauche, was weiß ich, einmal im Jahr 2 Monate, wo ich auch wirklich nichts damit zu tun habe, Urlaub oder sowas?
2 Monate kriegt man ja nicht hin. Nein, ich habe von Anfang an darauf geachtet, dass ich die Welten, in denen man so unterwegs ist, relativ klar trenne. Ich habe immer Wert darauf gelegt, ein Privatleben zu haben, was sich eben nicht in der Öffentlichkeit widerspiegelt. Deswegen man kann zu dem Ergebnis kommen, dass ich viele spannende Sachen gemacht habe. Ich habe aber ein paar Sachen auch nicht gemacht, obwohl sie vielleicht möglich gewesen wären. Ja. Und diese Dinge, die ich nicht gemacht habe, oder die Entscheidungen, warum ich sie nicht gemacht habe, hatten sehr viel damit zu tun, dass ich diesen Bereich, in dem ich regenerieren kann, nicht bereit war aufzugeben. Also wenn man Landesvorsitzender einer großen, starken Volkspartei ist, die auch lange ein Land regiert hat und das jetzt aktuell seit vielen Jahren auch wieder tut. Also ich war Landesvorsitzender, als Christian Wulff MP in Niedersachsen war. Ich war damals überraschenderweise natürlich sehr viel jünger als heute. Deswegen ist das kein Geheimnis, wenn ich sage, ein Mit-40er sich vorstellen zu können, der schon Landesvorsitzender ist, als Herausforderer an der Spitze, das ist nicht so fernliegend. Da kann man drauf kommen. Ja.
Ich folge dir.
So. Und ich habe eines der größeren Feste in Niedersachsen ist das Maschseefest. Vielleicht sogar etwas über die Grenzen von Hannover hinaus bekannt. Und ich stand an einem Caipirinha-Stand, der war zweietagig. Und ich stand auf der oberen Etage mit meiner Frau. Und wir bestellten den dritten Caipi. Und guckten auf die Menschenmassen, die sich unten drängelten und da von A nach B gingen und so. Es war also ein sehr lauer Sommerabend und es war beste Stimmung. Und da habe ich zu meiner Frau gesagt, wie schön, dass die mich nicht alle kennen. Mhm. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Also viel zu machen, Sachen auch auszuprobieren, auch in Verantwortung zu gehen, auch nicht völlig unbekannt zu sein, das ist dann alles okay. Ja. Aber ich habe diese Sphäre nicht zu groß werden lassen in meinem Leben. Für mich ist das wichtig, weil du hast danach gefragt, woher hole ich Kraft, wo kann ich regenerieren. Und ich glaube, dass es ab bestimmten Positionen sehr eng wird damit. Und das merkt man den Leuten auch an. Dass die dann eben in einer 7-Tage-Woche sind, ohne richtigen Feierabend. Und ich habe die ja alle erlebt, die solche Jobs dann auch gemacht haben. Und ich glaube, dass die nicht besser schlafen, als ich es tue.
Oh, das glaube ich auch. Aber jetzt, wo du sagst, fällt es mir auf. Sind eigentlich auch alles Posten, wo man hohen Einfluss hat, hohe Entscheidungsgewalt auch, aber vielleicht nicht unbedingt ständig mit dem großen Foto auf der Titelseite auftaucht.
Genau, also ich habe das sogar in dem Moment besonders geschätzt, wo ich den Wechsel gemacht habe aus Ostfriesland hier ins Ruhrgebiet oder überhaupt nach Nordrhein-Westfalen 2012, als ich Minister wurde. Und ich war vorher Bundestagsabgeordneter. Bei der letzten Bundestagswahl war es wieder der stärkste SPD-Wahlkreis in ganz Deutschland. Aurich-Emden ist sozusagen die neben einigen Wahlkreisen im Ruhrgebiet immer unter den Top 5 gewesen. Auch zu meiner Zeit waren wir immer unter den Top 5 bei den Erststimmen, bei den Zweitstimmen sowieso. Und beim letzten Mal hat mein Nachfolger Johann Saathoff, der den Wahlkreis dann übernommen hat für die SPD, mit dem ich zur Schule gegangen bin und zusammen Abitur gemacht habe und so weiter, den ich lange kenne, der hat dann sogar das Beste in Deutschland geholt. Das heißt, worauf ich hinaus will, ist, da kennen einen ein paar Leute. Und in so einem ländlichen Bereich ist es auch nochmal eine andere Nummer. Du hast nicht diese Anonymität einer großen Stadt. Wenn du da durchs Dorf gehst, dann wissen die schon alle, was du so beruflich machst. Egal, ob du häufig in Berlin bist oder nicht. Aber das wirkt sich auf Familie aus. Das wirkt sich auf die Betrachtung aus. Und mein Sohn war damals noch in der Grundschule da und der kriegte dann schon Sprüche gedrückt, wo man wusste, das hat jetzt nicht der 8-jährige Schulfreund sich ausgedacht, sondern das kommt aus dem Elternhaus. So. Und dann werden da auf einmal Geschichten erzählt. Wir hatten eine Parkbucht vorm Haus, das war im öffentlichen Raum. Es war halt da die Straße ein bisschen breiter als sonst. Die war nicht 3 Meter, sondern 5 Meter oder so. Also wir reden nicht über mehr. So, dann kam mein Sohn nach Hause und sagte, Papa, stimmt das, dass das ein Hubschrauber-Landeplatz ist? Der wird halt auch viel Unsinn erzählt. Und das ist in einer dörflichen Idylle und auf einem platten Land, wenn du da der Bundestagsabgeordnete bist, der klar dominierenden Partei und zu jedem Karnickelfest auch irgendwie mit dabei bist, da ist das dann schon ein bisschen eingeschränkter, was so die persönlichen Freiheiten angeht. Du kannst dich nicht mehr so ganz bewegen. Letzte Anekdote dazu, ich habe irgendwann auch ich habe Urlaub in meinem Wahlkreis gemacht. Auf Norderney. Jüst, Norderney, Baltrum gehört zu meinem Wahlkreis. Ich habe Urlaub auf Norderney gemacht. Und lag dann da im Schwimmbad, gibt es so ein Hallenbad, da war irgendwie schlechtes Wetter. Und dann habe ich mich da hingelegt und habe da so rumgedöst. Und dann liegst du da, hast nur dein Handtuch so um dich rumgewickelt. Und dann wirst du da angesprochen. Und dann denkst du so, es ist irgendwie ein bisschen viel. Ja, also es geht so. Und das, ja. Dann kam ich hier nach Essen, ja, dann bist du zwar Landesminister, aber trotzdem ist ja tatsächlich die Leute nehmen das wahr, interessierte Öffentlichkeit, lernst unheimlich viele Menschen kennen, aber trotzdem konnte ich hier in Essen völlig unbehelligt über die Kettwiger gehen, ja, da interessiert das keinen. Ja. Und das fand ich gut. Das fand ich angenehm.
Das kann ich mir gut vorstellen.
Mich da frei bewegen zu können.
Vor allen Dingen, meine Heimatfraktion macht gerne mal eine Klausurtagung in Emden, weil für uns ist das schon eine große Reise so in ein anderes Land.
Ja. Andere Kultur.
So, andere Kultur, andere Menschen, man sieht mal was von der Welt. Mhm. So. Du hast ja die Reise umgekehrt gemacht. Du bist ja, hast ja gerade selber gesagt, dann irgendwann im Ruhrgebiet gelandet. Das weiß ich nicht, wie früher im Leben so deine Meinung vom Ruhrgebiet war. Wie ist es denn dann so, ins Ruhrgebiet zu kommen aus der weiten Welt?
Ich bin ja nicht über Nacht gekommen. Das denken dann manche so. Ich habe ja sehr früh bei den Jusos angefangen und ich war dann auch sehr früh auf der Bundesebene. So, und wenn auf der Bundesebene irgendwelche Veranstaltungen waren, dann waren die natürlich nicht selten auch in Nordrhein-Westfalen. Ja, also ich habe da, ich weiß gar nicht, wie die Einrichtung da heißt, aber ich war schon in Ohr-Erkenschwick, da war ich 20 oder so und habe da in irgendeinem sozialistischen Jugendheim ein Seminar besucht übers Wochenende. Mein erster Juso-Bundeskongress war tatsächlich in Castrop-Rauxel. Das müsste 87 oder 88 gewesen sein.
Du fischst hier sehr nach Sympathie, ich muss das mir sagen. Hier sitzt der Michael und der Luis und die haben da offensichtlich eine starke Verbindung, freuen sich gerade, dass du all diese Namen erwähnt.
Historische Wahrheit einfach. So, das heißt, ich habe hier schon relativ früh und ja in einer wirklich noch gänzlich anderen Zeit, Ende der 80er, habe ich meine ersten Erfahrungen sozusagen mit dem Ruhrgebiet gemacht. Mhm. Wir hatten dann auch mal auf Zollverein, da war das noch überhaupt nicht, das war vor Beginn der Route Industriekultur, das muss man sich vorstellen, das ist länger als 25 Jahre her, hatten wir eine Juso-Veranstaltung auch so, ich weiß nicht, Juso-Bundesausschuss, ganzes Wochenende auf Zollverein, da machte man sich da noch richtig die Hände schmutzig. Also wir gingen über das Gelände und hatten danach rostige Hände. Ja, also so das gänzlich anders als heute. Und dann habe ich halt Mitte der 90er meine Frau kennengelernt. Meine heutige Frau oder jetzt seit 23 Jahren schon meine Frau. Und die kommt aus Essen. So, das heißt, ich bin dann auch seit Mitte der 90er, ganz unabhängig von Juso-Terminen, natürlich, ich will nicht sagen jetzt ständig, aber weil die lebte zu dem Zeitpunkt in Bremen, aber Familie eben hier in Essen, da waren wir natürlich auch alle Nase lang hier. Und dann hat sie mir natürlich auch ein paar Sachen noch gezeigt, die ihr Leben und ihre Jugend geprägt haben. Ja. Von daher, weit, 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 bevor Hannelore irgendwann anrief und mich fragte, ob ich mir vorstellen könnte, Minister zu werden, kannte ich das Ruhrgebiet schon relativ gut.
Aber genau, und es ist ja auch eine gute Zeit gewesen, um das Ruhrgebiet und seine Entwicklung auch einschätzen zu können. Wir sind ein bisschen in einem Alter, ich glaube nur ein Jahr auseinander. Und ich erinnere mich, 89 war mein Abi-Jahr. Da war, und das darf ich als Ruhrgebietler sagen, das Ruhrgebiet nicht so schön. Da gab es zwar viele ganz, ganz spannende Ideen, aber man glaubte damals noch, das kann ja nichts werden wie Tourismus im Ruhrgebiet. Das ist ja völlig absurd. Absurd war das für viele. Und was machen wir hier mit dem ganzen Dreck? Und da war die Stimmung wirklich nicht so gut. Wie hast du das verfolgt und war so dieser Aufbau und die Zeit, die dann auch kam, für dich auch mit vielleicht entscheidend, dass du sagtest, da ist was passiert in den letzten Jahren, da will ich jetzt mich nochmal drum kümmern.
Ich mochte diesen rauen Charme auch zu der Zeit schon. Ich habe mir zum einen auch Bilder angeguckt. Tatsächlich, das ist ein gut gehütetes Geheimnis, weil ich daraus nie so eine große Geschichte gemacht habe. Aber ein Viertel von mir ist tatsächlich sogar mit Ruhrgebietsblut entstanden. Mein Opa, mütterlicherseits, ist in Gevelsberg geboren, aber hat dann seine ganze Jugend, das soll kein Klischee sein, das ist kein Anbieter an irgendwen, aber der hat halt auf Schalke gewohnt. So, da ist er groß geworden. Und seine Eltern hatten in Ückendorf erst und später in Essen-Krai einen Tabakladen. So, und davon gibt es halt Bilder. So, und aus einer nochmal ganz anderen Zeit. Und das fand ich immer schon sehr, also mich hat das angesprochen.
Ja.
In meiner Jugend, wenn man so sozialisiert wird, fand ich Industriekultur tatsächlich und Industriearbeiterschaft und solche Sachen, das hat mich immer interessiert. Das hat mich nicht nur in Deutschland interessiert, das hat mich auch in England zum Beispiel interessiert. Die Älteren werden sich vielleicht erinnern, dass es den Bergarbeitern, den Bergleuten in England schlechter ergangen ist als den hiesigen, weil die sich damals mit Maggie Thatcher angelegt haben.
Ja.
Und sie eben nicht auf sozialverträgliche Kontinuität im Schrumpfen gesetzt haben, sondern eher so dieses Alles oder Nichts gespielt haben. Und dann haben sie halt nichts gekriegt. Hochspannend. Ich habe das damals jedenfalls auch mit Intensität verfolgt und deswegen war ich nie abgeschreckt, auch von vielleicht nicht so schicken Ecken, sondern bin da eher interessiert hingegangen und habe gesagt, was ist das für eine Kultur und es hat mit meiner heutigen Tätigkeit etwas zu tun. Wir haben die Route Industriekultur. Und Teil einer inhaltlichen Ausprägung ist die Route der sozialen Teilhabe. So, das ist ein ganz kleines Projekt, was wir hier haben. Aber ich finde das total wichtig. Von der Brücke der Solidarität in Duisburg angefangen bis zu anderen Dingen. Auch das, was ich dann eben als junger Mensch auch in den 80ern verfolgt habe, solche Arbeitskämpfe, wie Sturm, also wir sind ja wieder kurz davor, wenn wir tagesaktuell nach Duisburg gucken, aber damals Sturm auf die Villa Hügel, in dem der Aufsichtsrat tagte, das hat meinen Opa, der hier in der Region groß geworden ist, hat das zutiefst irritiert, weil er sagte, also da hatte der zu viel Respekt vor der alten Welt, vor den Ruhrbaronen im klassischen Sinne, dass er sagte, boah, Villa Hügelstürm, das gehört sich nicht. Das werde ich nie vergessen, dass er sagte, das gehört sich nicht. Aber die Kumpel, die vor der Villa Hügel standen, hatten gesagt, wir müssen unserem Ärger, wir müssen unserem Frust irgendwie Luft machen und deswegen stürmen wir da jetzt. So, also lange Rede, kurzer Sinn. Dieser gar nicht mal für irgendwelche touristischen Dinge interessante Wandel dieser Ausstrahlung dieser Region hat mich damals schon sehr indirekt auf meinem ostfriesischen Gehöft interessiert. Und auch wenn wir nicht so viele Medien zur Verfügung hatten, wie das heute der Fall ist, habe ich es schon irgendwie ziemlich intensiv verfolgt. Und das finde ich ist für mich jedenfalls persönlich, ist das ein guter Anknüpfungspunkt. Wenn ich jetzt ich habe gerade Ückendorf gesagt, wenn ich da heute mit dem Rad durchfahre und auf der Route dann an dem Bütchen da vorbeikomme und da anhalte, wenn ich mit meinem Sohn oder meiner Frau mal eine Radtour mache, dann hat das wieder was mit mir zu tun und trotzdem ist es eben auch enormer Wandel.
Du hast mir jetzt direkt mehrere Fragen auf einmal beantwortet. Und das,
Entschuldigung.
Nein, das finde ich. Ich wollte jetzt auch gar nicht unterbrechen, weil was ist nämlich alles spannend. Und das erklärt so ein bisschen, ich find bei dir so dieses Zusammenwachsen dieser beiden Fragen. Nämlich, ich wollte natürlich auf den Blick von außen hinaus. So, und du sagst, du hast immer schon Blick drauf gehabt und auch immer ein Herz dafür. Aber es bleibt natürlich trotzdem auch ein Blick von außen und hast es dir angeschaut und bist dann quasi langsam damit verwachsen. Das ist natürlich eine spannende Voraussetzung für das, was du jetzt auch machst und ein spannender Weg. Und da will ich jetzt mal so langsam hin, weil jetzt bist du natürlich hier in ganz anderer Verantwortung. Eine RVR und da gab es ja schon immer, ich fang mal anders an, Es gibt auch nach wie vor den Traum, auch wenn der vielleicht nie zu Ende geträumt wird, eine Ruhestadt zu gründen. Und ich meine das jetzt weniger praktisch. Und die politischen Herausforderungen und Unmöglichkeiten, die sind alle längst ausdiskutiert. Aber dieser Zusammenhalt, dieses Gemeinsammachen, du bist jetzt hier hingekommen, hast starke Oberbürgermeister, die auch für ihre Städte stehen, aber auch fürs Ruhrgebiet. Wie ist da deine Grundhaltung? Ist du da, versuchst du einer für alle, alle für einen oder mehr noch verbindend oder wie ist dein Ziel?
Auch da greife ich mal ein bisschen in meine Biografie zurück. Ich habe als Landesvorsitzender der SPD in Niedersachsen ein Projekt entwickelt mit der Friedrich-Ebert-Stiftung damals. Und irgendwo gibt es auch noch das Abschlussdokument. Das muss heute keinen wirklich interessieren, aber wir waren vor der Herausforderung in Niedersachsen, dass Christian Wulff die Bezirksregierung, also die Regierungsbezirke, abgeschafft hatte. Er hatte das für einen Beitrag zum Bürokratieabbau gehalten, was natürlich gelogen war, weil Bürgerinnen und Bürger haben mit Bezirksregierung ja in der Regel gar nichts zu tun, sondern das ist ja eine, das ist ja Landesverwaltung. Das ist halt dezentralisiert Landesverwaltung. Das, was er damals gemacht hat, war, die Bezirksregierung aufzulösen und Landesämter an den Standorten der bisherigen Bezirksregierung zu etablieren. Das heißt, er hat einfach nur umorganisiert. Vorher gab es vier dezentrale Planungsbehörden und dann gab es halt ein Amt, das das zentral gemacht hat und die anderen Zuständigkeiten, was weiß ich, für Lehrer oder für irgendwelche anderen Veterinärfragen oder so, die wurden halt alle jeweils zentralisiert. Und damit man die Arbeitsplätze nicht verlor, hat man das an den Standorten der alten Bezirksregierung gemacht. Aber man hat gar nichts gewonnen. Was man aber verloren hatte, waren dezentrale Ansprechpartner für die Kommunalpolitik. Man konnte mit so einem Regierungspräsidenten oder einer Regierungspräsidentin natürlich vor Ort Sachen gut besprechen. Und ich finde, das ist auch deswegen für Nordrhein-Westfalen immer noch sinnvoll, wenn ich jetzt mit Herrn Böckelür über Sachen in Dortmund oder in seinem Zuständigkeitsbereich rede, dann weiß ich, die Sauerländer sind heilfroh, dass sie nicht immer nach Düsseldorf müssen, sondern dass sie auch mal einen Regierungspräsidenten vor Ort haben. Und dann habe ich ein Papier gemacht, wie wir in Niedersachsen regionaler denken ohne Bezirksregierung. Und habe gesagt, ich glaube, wir brauchen das, was sich landsmannschaftlich, wenn man das mal so sagen darf, als Region jeweils herausgebildet hat. Ein Ostfriesland, ein Braunschweig. Ja, Braunschweig ist eine ganze Region, ist nicht nur die Stadt. Da gehört Peine, Wolfsburg, Gifhorn und so weiter, alles dazu gehört. Das ist noch von Heinrich dem Löwen, da kannst du echt hunderte von Jahren zurückgehen. Dann weißt du, was solche landsmannschaftlichen Zusammenhänge sind.
Ja.
Die Lüneburger Heide, egal welche Gebietskörperschaften da jetzt sind. Aber ich habe damals daran geglaubt, dass diese relativ leicht zu definierenden Regionen eine stärkere Rolle haben müssen.
Dann jetzt bin ich gespannt, so, was kommt.
Das habe ich vor 15 Jahren gemacht. Ja. Und dann habe ich eine konkrete Schlussfolgerung, weil das war erstmal nur bedrucktes Papier. Meine konkreteste Schlussfolgerung daraus war, für Ostfriesland, für 5 Gebietskörperschaften mit sehr vielen vorherigen Diskussionen einen Regionalrat zu bilden. Das war meine Initiative. Und nachdem ich weg war, ist das auch relativ schnell wieder eingeschlafen. Aber ich war davon überzeugt. Ich habe gesagt, wir brauchen die Oberbürgermeister und Landräte der Kommunen. Wir brauchen die Vertreter aus den verschiedenen Kreistagen und der kreisfreien Stadt. Wir brauchen die in einem Raum, um über Dinge wie regionale Entwicklung überhaupt sinnvoll sprechen zu können. Das heißt, in meiner Biografie, mit diesen beiden Beispielen wollte ich das illustrieren, hat das Thema regionale Zusammenarbeit eine wirkliche Rolle gespielt. Da habe ich eine intrinsische Motivation, weil ich an dieses Thema glaube.
Ja.
Und als ich angesprochen wurde, ob ich mir vorstellen könnte, mich für die Position des Regionaldirektors zu bewerben, war deswegen die Tür so weit offen, weil ich gesagt habe, endlich muss ich nicht ein Papier schreiben, endlich muss ich nicht eine Institution gründen, die am Ende gar nichts zu sagen hat, sondern ich kann in eine Institution, die per Gesetz schon etabliert ist, hineingehen und dort etwas, wie ja auch unser Leitspruch ist, etwas gestalten. Und deswegen ich sehe mich da sehr kooperativ. Ich bin nicht über den Oberbürgermeistern, aber die auch nicht über mir. Sondern das ist, und Landräten und der einen bisher Oberbürgermeisterin, um korrekt zu sein. Ich glaube, man kann das gut partnerschaftlich hinkriegen. Und so ist auch meine Erfahrung in den ersten 4-5 Monaten jetzt, dass alle dazu bereit sind. Die machen auch schon noch ihr eigenes Ding. Also wir wollen das jetzt nicht schöner malen, als es ist. Mhm. Aber sie verstehen eben auch, dass manche Dinge nur gemeinschaftlich am Ende von Erfolg gekrönt sind.
Wer muss da noch ins Boot? Du hast am Anfang das ja auch schon grundsätzlich skizziert und hast gesagt, du willst erstmal viele Gespräche führen, auch mit anderen wichtigen Playern. So ein paar fallen einem, glaube ich, auch direkt ein. Aber was wäre so deine Vision? Was sind so Player, die du tatsächlich noch mit dazu holen würdest?
Natürlich muss schon, also Primat der Politik, erste Überschrift sein. Ja, das heißt, wir haben eine Verbandsversammlung, die ist direkt gewählt. Wir haben direkt gewählte Hauptverwaltungsbeamte in den Kommunen, die wir hier im Kommunalrat zusammenholen. Und das sind die beiden Institutionen, mit denen man die Dinge grundsätzlich erst einmal bespricht und auch entscheidet. Das kann man nicht delegieren auf andere Partnerinnen und Partner. Das ist mir deswegen wichtig zu betonen, damit auch die Legitimation nochmal deutlich ist.
Ja.
Wenn wir einen Regionalplan verabschieden, dann ist das nicht die Sache von Industrie- und Handelskammern, ihr Wunschkonzert da reinzuschreiben, sondern wir sind diejenigen, die politisch abwägen, welche unterschiedlichen Interessen es zu berücksichtigen gibt. Und das können nur wir.
Aber jetzt, wenn ich da einhaken darf, wir haben ja so merkwürdige Twitter-Situationen wie zum Beispiel bei der Wirtschaftsförderung, die ja irgendwie unseres ist, aber auch autonom quasi entscheidet. Würdest du das eher ausdehnen wollen oder eher enger an den demokratischen Prozess anbinden?
Also ich glaube, dass wir, und dann wird daraus ein gesamtes Bild, ich glaube, dass wir eine Service-Einrichtung sind für die Kommunen. Dinge, die sie alleine nicht können oder die sie besser mit anderen zusammen erledigen, die sollten wir machen. Und eine Wirtschaftsförderung, jetzt rede ich nicht von Essen oder Dortmund, aber insbesondere eine Wirtschaftsförderung von kleineren Kommunen, insbesondere von kreisangehörigen Kommunen, wird nie personell, finanziell, strukturell so aufgestellt sein, dass sie auf großen Messen wahrnehmbar vorkommen kann. Ja, das wird, ich will jetzt gar kein Beispiel nennen, weil dann könnte das Kritik an den örtlich Verantwortlichen sein, das will ich nicht machen, aber ich nehme mal die 10 Städte im Kreis Recklinghausen. So, ich glaube, dass wenn die alleine irgendwo hinfahren, auf eine Münchner Messe, wo es um Flächenvermarktung geht, dann würden die untergehen. In dem Moment, wo wir aber als Business Metropole Ruhr den größten Stand der ganzen Messe haben, sagen die, oh, da ist das Ruhrgebiet, dann gucken wir mal. So, und dann haben auch die 10 Städte aus dem Kreis Recklinghausen was davon. Mhm. Weil die sind dann ja mit einem Tisch und mit ihren Projekten sind die dann ja da vor Ort. Mhm. Also das ist, finde ich, idealtypisch, wie wir einen Service bieten, quasi in Ergänzung zu den Dingen, die vor Ort machen. Also das ersetzt sich nicht. Deswegen sind die Kommunen und ist die demokratische Entscheidung auf unserer Ebene ist das im Mittelpunkt. Und dann gibt es eine Reihe von anderen Partnerinnen und Partnern, mit denen wir natürlich eng zusammenarbeiten müssen, die Region auch in ihrer Funktion gestalten. Ich bin gestern beim dreiköpfigen Vorstand der RAG-Stiftung gewesen. Das ist ein wichtiger Player für das Ruhrgebiet. Nicht nur wegen der Ewigkeitsaufgabe, dass sie dafür sorgen, dass die Nachsorge des Steinkohlebergbaus ordentlich gemanagt wird. Das ist schon mal super wichtig für uns. Sonst könnten wir hier, wenn die nicht pumpen würden, würden wir hier ziemlich schnell absaufen und viele andere Dinge auch. So, aber sie haben natürlich mittlerweile auch eine wirtschaftliche Kraft. Sie sind an Unternehmen beteiligt. Sie machen ganz viel im Bereich Bildung, sie machen ganz viel im Bereich Kultur. Mhm. Und deswegen, weil wir auch viel im Bereich Kultur zum Beispiel brauche ich die als Partner. Mhm. Also das ist sicherlich etwas. Dann der Initiativkreis, wo ganz viele große Unternehmen sitzen, die ich davon überzeugen will, dass das hier immer noch der richtige Standort ist, damit sie auch hier bleiben. Das heißt, wir brauchen auch da einen engen Austausch. Die Universitätsallianz der Hochschulverbund, weil wir hier so viele tolle wissenschaftliche Einrichtungen haben. Natürlich sind wir mit denen im engen Austausch und die sollen uns auch sagen, wohin sich das Ruhrgebiet weiterentwickeln soll, damit wir vielleicht auch entsprechende Impulse nach Düsseldorf, dann als Sprachrohr aller Institutionen im Ruhrgebiet nach Düsseldorf und nach Berlin oder nach Brüssel tragen können.
Würdest du diesen Austausch institutionalisieren wollen? Du hast eben gesagt, die demokratischen Spielbälle Kommunalrat, Ruhrparlament und ich muss mich jetzt als dumm outen. Ich weiß nicht, ob es eine regelmäßige Konferenz der Player gibt, die du jetzt gerade genannt hast oder ob das eher über Telefon und wir treffen uns mal läuft. Würdest du sagen, das muss auch irgendwie verankert werden, dass die großen Player in einem Beirat quasi Informationsaustausch betreiben?
Ich glaube, es geht eher darum, dass wir projektorientiert und konkret an Inhalten orientiert uns zusammensetzen und gemeinsame Wege finden, was gemeinsam auf die Beine zu stellen. Immer über alle Themen mit allen zu sprechen, ist auch für alle anderen meistens langweilig. Also wenn ich man kann ja zwei Sachen machen. Man lädt 17 Leute ein und hat dann auf der Tagesordnung 17 Punkte. Oder man hat 17, das dauert sehr lange, ja, und 16 Mal sind alle anderen, bis auf den, um den es geht, irgendwie gelangweilt. So, das führt, glaube ich, zu nichts. Also deswegen bin ich da nicht für so eine feste Institution, wo alle dann wieder drin sind, sondern zu gucken, was sind die inhaltlichen Themen. Und wenn ich das Thema Wissenschaft habe, treffe ich mich mit den Hochschulen, treffe ich mich mit der Universitätsallianz und dann entwickeln wir da was. Wenn es um wirtschaftliche Entwicklung geht, treffe ich mich mit anderen Akteuren. Wenn es um Kultur geht, wieder mit anderen. Mhm. So, und dann lieber eben also nicht 17 Tagesordnungspunkte, sondern man in den sauren Apfel muss man dann beißen, dann lieber 17 Treffen, die inhaltlich konkret sind, da muss ich die auch nicht so oft machen und dann kommt da auch was bei raus.
Und ich darf mal für unsere Zuhörer sagen, da kommt auch tatsächlich praktisch was bei raus. Ich habe hier vor noch nicht so langer Zeit mit dem Jens Geier gesessen und wir haben so ein bisschen geplaudert, wie wir das jetzt auch tun. Da kam eben auch das Thema auf den Tisch, mal in Brüssel vielleicht eine Vertretung einzurichten. Und da habe ich im Podcast gesagt, na, ich werd das mal weitertragen. Und siehe da, es gab natürlich schon andere, ne, die Erfindung war jetzt nicht ganz neu. Es gab schon andere, die da auch dran waren. Aber auch mit deiner Hilfe wird das jetzt gerade auch vorangetrieben, oder?
Wir sind jetzt wirklich einen wesentlichen Schritt weiter. Die Verbandsversammlung hat das beschlossen, dass wir das vorbereiten sollen.
Genau.
So heißt das dann ja.
Das ist immer der erste Schritt.
In dem Beschlusstext. Wir haben es jetzt vorbereitet. Ich habe ein kleines Papier, haben wir mit dem zuständigen Referat zusammen gesessen und haben das dann entwickelt. Und mit diesem Papier, wo genau drin steht, was wir denn da eigentlich wollen. Wollen wir da jeden Abend einen Empfang ausrichten und hoch die Tassen oder soll das eine inhaltliche Konzeption sein? Wollen wir mehr senden oder mehr empfangen? Ich bin nämlich für Letzteres. Ich glaube, es geht darum, das Ohr am Puls zu haben, das Ohr auf die Schiene zu legen in Brüssel, zu wissen, wo, in welcher Generaldirektion, in der Kommission, was gerade vorbereitet wird, was für unsere Kommunen wichtig ist, damit die rechtzeitig darüber informiert sind, welche Förderprogramme gerade neu entwickelt werden, dann auch Einfluss zu nehmen natürlich. Aber also von mir aus machen wir auch einmal im Jahr einen bunten Abend in Brüssel, daran soll es nicht scheitern. Aber das darf dabei nicht im Mittelpunkt stehen. Es geht nicht um Marketing.
Kein Perinia, es gibt dann, ich habe es mir gemerkt.
Oder würde auch ein Stauder oder ein Fiege.
Okay.
Reichen. aber die Konzeption steht jetzt, die hat Hand und Fuß, die beschreibt sehr genau, was da gemacht werden soll. Sie beschreibt aber eben auch, dass das kein aufgeblähtes Ding wird, was uns Hunderttausende von Euros kostet, sondern dass wir da vielleicht mit zwei Leuten agieren und vielleicht auch in einem wir müssen ja kein großes Haus haben. München sage ich schon. Bayern hat ja so ein Schlösschen da in der Mitte des Europaviertels. Sowas brauchen wir, glaube ich, nicht. Sondern wir können da auch im Coworking-Bereich unterwegs sein. Wichtig ist, dass man mit den Leuten zusammen ist und zwar kontinuierlich, nicht immer nur mal so zwischendurch, zwei Tage im Monat. Das ist jetzt vorbereitet. Jetzt rede ich als nächstes mit den möglichen Partnerinnen und Partnern. Das heißt, mit den Universitäten, mit den Kammern, ob sie sich an einer solchen Konzeption beteiligen wollen, ob ihnen die Richtung passt. Und dann komme ich wieder in die Verbandsversammlung und sage, so, jetzt Nägel mit Köpfen. Das kostet dann auch 3,50 Euro. Die Vorkehrungen dafür habe ich aber auch schon getroffen für den kommenden Haushalt 25, 26. Also ich bin sehr optimistisch, dass wir in 25 auch eine kleine Eröffnungsfeier haben.
Das klingt sehr gut. Nein, das freut mich tatsächlich, weil das ist natürlich auch so ein bisschen, wenn man gefragt wird, warum macht man denn Politik, wenn man sieht, dass tatsächlich Dinge und Ideen dann auch in die Umsetzung kommen. Ja. Das gibt auch uns hier einfach ein gutes Gefühl. Das ist eine schöne Sache. Ich fasse jetzt mal zusammen eine Frage, die ich dir eigentlich stellen wollte, aber die hast du eigentlich jetzt durch all das, was du gesagt hast, schon mitbeantwortet. Du siehst dich, glaube ich, jetzt als neuer Regionaldirektor, als jemand, der schon insbesondere Kommunikation aufgreift, der ins Ruhrgebiet hineinwirkt. Wie ist es denn mit der anderen Seite? Du bist auch Chef einer Verwaltung. Wir wissen alle, wie schwierig das sein kann, eine Verwaltung zu leiten. Wie bist du da angekommen? Oder bist du jemand, der, und das fände ich positiv, der auch gut delegieren kann? Schaust du noch? An welchem Punkt bist du da?
Ich leite nicht das erste Mal eine Verwaltung. Mhm. Ich war vorher 5 Jahre Hauptgeschäftsführer einer anderen Körperschaft des öffentlichen Rechts, nämlich einer Handwerkskammer. Das ist keine grundlegend andere Welt, auch wenn es andere Themen sind, aber die Struktur ist sicherlich vergleichbar, auch von der Größenordnung war das vergleichbar. Wir hatten keine Forstwerte wie der RVR, deswegen waren wir ein bisschen kleiner. Dafür hatten wir Ausbilder, ja, die wir hier in dem Sinne nicht haben, aber worauf ich hinaus will, ist, ich traue mir das erstens zu, zweitens habe ich, glaube ich, durchaus die Fähigkeit, Dinge auch abzugeben, zu delegieren. Ich bin ein großer Freund davon, Freiheit zu geben, dass Menschen sich auch zeigen können in dem, was sie können. Und mein Eindruck nach den ersten Wochen war schon, und bestätigt sich jetzt mit jedem weiteren Tag, dass der RVR einen hohen Qualitätsanspruch offensichtlich immer verfolgt hat bei der Auswahl seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dafür gibt es ja auch bestimmte Verfahren, die also es ist hier nicht, obwohl es eine politische Verwaltung ist, habe ich nicht den Eindruck, dass hier Leute arbeiten, die der beste Kumpel von A oder B sind. Und deswegen hier sind, außer dem Regionaldirektor. Da galten diese Kriterien alle nicht. Aber ansonsten treffe ich hier auf fachlich sehr versierte Menschen, die, wenn ich Fragen habe, ob das zur Regionalplanung ist, was ein verflixt komplexes Thema ist, ob das zur nächsten Kulturveranstaltung ist, ob das zur Entwicklung von Flächen im Forst ist oder zur Windenergie. Diese ganzen Themen werden jeweils von Leuten bearbeitet, die wirklich wissen, wovon sie reden. Und das macht es mir dann leicht, weil ich dann mir kurz was durchlesen muss oder mir was mündlich berichten lasse, sodass ich dann damit arbeiten kann. Und das prägt wirklich die Arbeit hier, dass ich hier nichts aus der hohlen Hand schütteln muss, sondern das immer auf einer soliden Grundlage tun kann.
Mir ist gerade schon das Schild gezeigt worden, dass wir
schon so lange
dem Ende schon zukommen. Unglaublich. Aber ich gönne uns einfach trotzdem mal noch 5 Minuten, weil ich einen Schwenker noch machen will. Weil den finde ich wichtig, weil du eben, da bin ich nämlich auch gar nicht drauf eingegangen, sehr, sehr herzlich und in dem Fall darf man das auch sagen, vielleicht auch tief sozialdemokratisch, so die Situation beschrieben hast, die du hier im Ruhrgebiet kennengelernt hast, auch die teilweise schwierige soziale Situation Ende der 80er Jahre etc. etc. Wir stehen heute natürlich vor anderen, aber ähnlichen Herausforderungen. Wir haben große gesellschaftliche Umbrüche, wir haben große Gräben und Streitigkeiten, die gerade im Ruhrgebiet natürlich auch behandelt werden müssen. Ich sag mal, ich spring mal als Erster rein und sag, die wir hier ja eigentlich im Vergleich zu anderen Regionen gut meistern, aber es bleiben trotzdem große Herausforderungen. Wie siehst du da die Handlungsmöglichkeiten des RVR? Wie stellst du dir da vielleicht auch Politik vor? Ist das, weil wir haben natürlich jetzt sehr über Struktur und Wirtschaft und Möglichkeiten gesprochen. Wo siehst du da die stärksten Handlungsmöglichkeiten, dass wir diesen Graben, der sich da ohne Frage abgezeichnet hat, oder zumindest ein Riss ist vielleicht noch kein Graben, den wieder zukitten können?
Ist eine Riesenaufgabe, aber Politik beginnt ja mit dem Betrachten der Realität. Deswegen es so zu benennen und zu sagen, da ist etwas nicht mehr im Lot. Ja, da passieren Dinge in unserer Gesellschaft, die uns sehr besorgen müssen.
Ja.
Das zu analysieren und daraus dann Handlungen abzuleiten. Das, finde ich, ist ja schon mal die gute Voraussetzung, dass gerade auch Sozialdemokraten das tun und das nicht mit billigen, einfachen Lösungen verknüpfen, sondern sagen, es ist ein dickes Brett, aber wir haben den Bohrer. Ja, wir kümmern uns jetzt mal. Deswegen für den RVR heißt das, konsequent diese Lage weiter zu analysieren, indem wir auch dazu Berichte veröffentlichen. Ja, der Sozialbericht, der Bildungsbericht sind die Grundlage, um in diesen Feldern tatsächlich auch sinnvolle Handlungen zu machen. Dann selber auch da womöglich in die Verantwortung zu gehen. Ich habe vorhin darüber gesprochen, wie das Verhältnis mit den Kommunen ist. Also da, wo Kommunen etwas nicht alleine schaffen, sondern man das gemeinsam machen muss, müssen wir das auch tun wollen. Ich nenne ein konkretes Beispiel. Wir wissen, dass Bund und Land ja das Staatschancenprogramm für Schulen in besonders benachteiligten Stadtteilen auf den Weg gebracht haben. Milliardenschwer, um dort anzupacken. Nun kann man das jede Schule alleine machen lassen und sagen, sieh mal zu, wieder jetzt dann kriegst du zwei neue Stellen und ein bisschen Geld und jetzt sieh mal zu. Ich glaube, dass man das so nicht macht, sondern dass man das koordinieren muss und gerade, dass wir gerade im Ruhrgebiet es dann zum Erfolg bringen, dieses Startchancenprogramm, wenn wir da ein bisschen Handreichung geben, wenn wir Schulleitungen qualifizieren, wenn wir Projektideen miteinander austauschen, so, das werden wir direkt jetzt tun. Wir haben dafür eine Institution identifiziert, die wir schrittweise dann auch übernehmen, die dann RVR eigen wird. Und dann, glaube ich, ist das ein konkreter Beitrag dazu, das Leben im Ruhrgebiet besser zu machen, nämlich in diesen Stadtteilen, an diesen Schulen. Und da werden uns weitere Sachen einfallen in nächster Zeit. Aber nochmal, ich glaube, dass wir das Thema Integration, dass wir das Thema soziale Frage, das Thema Bildung, das Thema Wohnen und noch vielleicht ein, zwei andere Dinge, die mit dazugehören, dass wir das als RVR viel stärker in den Mittelpunkt rücken müssen. Mhm. Wir haben viel in der Vergangenheit, und das werden wir auch weiter tun, uns über Flächen unterhalten, über sehr, sehr physische Themen. Ja. Und wenn wir über Europa gerade gesprochen haben, dann reden wir viel darüber, wie wir Fördergelder für Infrastruktur bekommen. Mhm. Ich glaube, das ist ja der sogenannte EFRE-Fonds, der Europäische Fonds für regionale Entwicklung. Und es gibt einen anderen Fonds. Der heißt Europäischer Sozialfonds. Und um den kümmern wir uns gar nicht. Ich glaube, das müssen wir ändern. Ich glaube, dass wir in diese soziale Infrastruktur, wenn man so will, in das soziale Leben unserer Region viel mehr investieren müssen, als wir das vielleicht in der Vergangenheit gemacht haben. Und ich sehe da eine echt notwendige Aufgabe für den RVR. Deswegen, glaube ich, werden wir dieses Feld für uns auch in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren ausweiten.
Das nehme ich jetzt mal mit, auch an Auftrag an uns. Ich halte nämlich, unser Verhältnis ist ja keine Einbahnstraße. Auch ein Regionaldirektor darf sagen, die Politik kann ja auch mal in die Richtung gucken, auch mal Wege weisen. Auf jeden Fall spannend und vor allen Dingen auch konsistent, weil du hast eben schon von Vernetzung, Hilfe, Dienstleistung gesprochen. Da kann ich... Ich schwimme jetzt fast ein bisschen, weil ich noch 1000 Fragen stellen könnte, aber die machen wir dann zur Halbzeitbilanz. So. Wann immer du nochmal Zeit hast, du bist tatsächlich immer gerne als Gesprächspartner wieder gesehen.
Sehr gerne.
Ich wünsche dir jetzt wirklich von Herzen, ganz persönlich, im Namen der Fraktion natürlich, aber auch wirklich ganz persönlich, dass das alles so weitergeht, wie du dir das vorgestellt hast. Gut angekommen bist du offensichtlich ja schon. Und ja, wäre schön, wenn wir uns nochmal in diesem Rahmen wiedersehen können.
Auf jeden Fall, deswegen werden wir uns in den jetzt vor uns liegenden 12 Monaten auch maximal anstrengen, dass möglichst viele Menschen dann am Ende bei der Kommunalwahl sowieso hingehen, aber eben auch eine Verbandsversammlung wählen, die diesen vielfältigen Aufgaben auch wieder gerecht wird, in einer guten Konstellation. Ich habe wenig Lust, dass hier am Ende zu viele von denen sitzen, die die billigen und einfachen Lösungen haben. Also ich glaube...
Und im Kern das alles gar nicht wollen, was du beschrieben hast.
So. Ich glaube, das ist eine echte Herausforderung. Deswegen ist ja die Frage des Zusammenhalts einer ganzen Region und der Menschen untereinander eigentlich so die Wegmarke, auf die wir zusteuern müssen.
Dem kann ich nichts mehr hinzufügen. Super Schlusswort. Danke dir nochmal.
Ich danke.